Sie hören den Kurier.
Wir haben die erste Schallmauer durchbrochen. Mehr als 1 Million Impfungen sind es seit vergangenem Wochenende in Österreich. Doch Grund für eine Entspannung ist das leider nicht. Noch immer gibt es täglich mehr als 2000 neue Fälle und die Tendenz ist seit 2 Wochen steigend. So liegen in den Krankenhäusern bereits mehr als 350 Menschen wieder auf der Intensivstation. Geht der Trend so weiter, muss man kein Mathematikgenie sein, um zu wissen, dass es wohl in wenigen Wochen schon wieder richtig kritisch wird. Befinden wir uns also bereits in einer dritten Welle? Und wenn ja, wie hoch wird diese? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus? Fragen, die ich gleich dem Simulationsexperten und Berater der Bundesregierung, Niki Popper, stellen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Also schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an. Stand heute Montag haben wir mehr als 495.000 bestätigte Corona-Fälle. 1.896 mehr als am Vortag. Bei der 7-Tages-Inzidenz liegen wir seit 3 Tagen wieder über dem kritischen Wert von 200. Wir erinnern uns, das war die Grenze, die die Bundesregierung als kritische Marke ausgegeben hat. Es wird also wieder eng. Und solange es nicht genug geimpfte Menschen gibt, wird sich das Problem leider nicht so schnell lösen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat jedenfalls auch heute im Morgenjournal schon vor der dritten Welle gewarnt.
Ich sehe hier in Österreich derzeit den Beginn einer dritten Welle. Den haben wir vielfach in ganz Europa. Das heißt, wir müssen alles unternehmen, damit es zu keiner Situation wie im Herbst kommt. Das heißt, vermeiden, dass wir uns von einer linearen Steigerung zu einer exponentiellen entwickeln. Mit einer Maßnahme sind ja die Ausreisetestungen, die wir in Risikobezirken verankert haben und vorgeschrieben haben. Und das scheint recht gut zu funktionieren, gleichzeitig auch die Pilotregion Vorarlberg natürlich ein Test ist, ob schrittweise sehr, sehr vorsichtige Öffnungen mit Zutrittstests begleitet, ob die funktionieren.
Da schmerzt es umso mehr, dass Österreich weniger Impfdosen aus dem EU-Kontingent abgerufen hat, als es könnte. Verantwortlich dafür war der Impfsonderbeauftragte Clemens Martin Auer. Er ist jetzt von seinem Posten abberufen worden. Das Gesundheitsministerium hat für den Kurier nachgerechnet, auf wie viele Dosen Österreich bis zum Sommer so verzichtet hat. Es sind knapp 100.000 von Pfizer-BioNTech. Geht man davon aus, dass im Mai im Durchschnitt zwischen 50 und 100.000 Menschen pro Tag geimpft werden können, dann kann man getrost sagen, dass die Impfkampagne durch diesen Fehler um bis zu 2 Tage verzögert ist. Rudolf Anschober betont jedenfalls, dass er davon nichts gewusst hat. Aber die Opposition will das nicht so recht glauben. Die Regierungsspitze hat das Impfen zur Chefsache erklärt. Also hätte sich die Regierungsspitze auch ums Impfen kümmern und sich für die Beschaffungsvorgänge interessieren müssen, sagt etwa NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Wie auch immer, jetzt wird jedenfalls erst einmal das Bildungspersonal geimpft, auch wenn es dort kerngesunde Mit-30er gibt, die eine Lehrveranstaltung via Distance Learning auf der Uni geben. Inzwischen müssen Risikogruppen wie chronisch Kranke oder über 75-Jährige zu Hause auf die Impfung warten. Und derweil steigen die Zahlen. Von weiteren Öffnungen können wir daher nur träumen. Im Gegenteil, es könnte uns vielleicht sogar ein Ostern drohen, wie es im Vorjahr war. Dazu begrüße ich jetzt den Simulationsforscher Niki Popper. Herr Popper, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank.
Herr Popper, kommt die dritte Welle oder sind wir nicht in Wahrheit schon mittendrin?
Ich tue mir immer sehr schwer mit diesem Wort dritte Welle. Weil da müsste ich jetzt sozusagen wissenschaftlich sagen, wie definieren Sie sie? Und dann gibt es diese Diskussion damit, sind wir in einem exponentiellen Wachstum. Fakt ist, wir haben, und das wissen wir ja alle, einen Anstieg. Und der wird mittlerweile von sehr vielen verschiedenen Dingen beeinflusst. Das ist das Wetter, das ist die aktuelle Ausbreitungssituation, das sind die Impfungen, das sind schon bestehende Immunitäten, das sind Öffnungen oder Schließungen. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen. Fakt ist, dass die Zahlen steigen. Fakt ist, dass wir mittlerweile über 200 bei dieser sogenannten 100.000er-Zahl sind. Mhm. Und das war etwas, wo auch die Regierung gesagt hat, da muss man ernsthaft nachdenken. Und aus diesem Grund ist auch in unserer Prognose vom Prognosekonsortium schon mittlerweile seit 2 Wochen ja auch die Warnung drin. Achtung, in einigen Bundesländern sind wir bei den Intensivbetten schon so weit, dass wir jetzt auf die 33%-Marke kommen. Also das heißt, dass ein Drittel der Intensivbetten sehr bald von Covid-Patientinnen belegt sein werden.
Wenn wir die Intensivstationen uns genau anschauen, da gibt es mehr als 350 Leute, die da schon auf der Intensivstation liegen. Sehen wir da Ähnlichkeiten zu den vorigen Ausbrüchen, zum Beispiel jetzt vergangenes Jahr im November? Oder ist da irgendwie eine Veränderung zu sehen?
Sowohl als auch ist die komplizierte Antwort. Also Punkt 1 ist, was ist anders? Anders ist, dass wir zum Beispiel gar nicht mehr von der Auslastung der Intensivbetten runtergekommen sind, so stark, wie wir es letztes Jahr noch waren. Das heißt, es lagen und liegen dort sehr viele Menschen schon, wo jetzt sozusagen die neu Erkrankten dazukommen. Das zweite Thema ist, und das ist auch anders, es sind jüngere Menschen dort, es sind sehr viel mehr jüngere Menschen mittlerweile in den Intensivstationen. Und die Menschen liegen auch länger auf der Intensivstation. Das sind alles Dinge, die Ihnen Medizinerinnen noch viel besser erklären könnten. Aber das Problem ist sozusagen, wir haben ein höheres Plateau, ja, und eine längere, weniger flexible Dynamik dort. Und das, was leider gleich ist, und das muss man negativ sagen, ist, jetzt haben wir natürlich den Anstieg. Das heißt, hier haben wir zwar den Vorteil, dass der nicht so explosiv ist, wie er im Herbst war zum Beispiel. Aber natürlich, wir haben jetzt sozusagen auf diesem Plateau aufbauend zusätzliche Menschen, die da reinkommen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier diesbezüglich vor allem in Ostösterreich schon in den letzten zwei Wochen immer wieder gewarnt haben und gesagt haben, Achtung, hier müssen wir darauf aufpassen. Ich glaube, was für die Menschen besonders wichtig ist, ist zu sehen, wir haben sozusagen ein anderes Verhältnis zwischen den Krankenhäusern und der Dynamik da draußen. In unserer sozusagen täglichen Welt, wo wir nicht mit den Schwerkranken zu tun haben. Und das zu verstehen, ist eine große Herausforderung für die Entscheidungsträger. Und wir sehen ja auch gerade in dem großen Disput und in diesen vielen Reibungen, die wir gesellschaftlich erleben, das wird jetzt in den nächsten Wochen noch die große Herausforderung, bis wir in eine Phase kommen, wo wir sowohl in den Krankenhäusern idealerweise wie auch draußen bei den Ausbreitungszahlen immer eine Entlastung haben. Im April.
Dazu würde ich dann auch noch gern kommen. Bleiben wir vielleicht mal bei den steigenden Fallzahlen. Einfach gefragt, wer ist denn schuld daran? Die Mutationen oder sind es die immer unachtsameren Menschen, die einfach auch verständlicherweise vielleicht wie alle Pandemie- und Corona-müde geworden sind?
Ich würde schon einmal vorschlagen, dass wir einfach von dieser Frage wegkommen, zu sagen, wer ist schuld dran? Wie Sie ja wahrscheinlich auch aus dem Privatleben wissen, ja, wenn ich den Müll runtergetragen habe und das Geschirr nicht abgewaschen hat, kann man lang darüber diskutieren, wer schuld ist. Idealerweise setzt man sich zusammen und löst das Problem und versucht, bessere Prozesse zu finden. Und das ist etwas...
Das ist bei Corona aber schwieriger, als beim Müll runterzubringen, wenn ich das einwerfen darf.
Das ist eine der größten Herausforderungen, die unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten sicher hatte, da gebe ich Ihnen recht. Aber es zeigt sich halt in solchen Krisensituationen, aus welchem Holz man geschnitzt ist, auch als Gesellschaft. Und das hat jemand schlauer als ich auch jetzt jüngst schon gesagt. Fakt ist, es ist, und das sehen wir in den Modellen sehr gut, ein Zusammenspiel all dieser Dinge, die Sie jetzt genannt haben. Also es gibt sozusagen Größen, die lassen sich nicht beeinflussen. Das ist die Saisonalität, auf die wir jetzt hoffen, wenn es wärmer wird, wenn wir mehr im Freien sind. Das sind die Mutationen. Das ist aber auch die Grundimmunisierung, also die Dunkelziffer. Und dann gibt es Dinge, die wir gemeinsam beeinflussen können. Das sind die Maßnahmensetzungen und Aufhebungen. Das ist das Testen und Isolieren. Das ist das Impfen und das sind Therapien, die im Krankenhaus gesetzt werden. Und in unserem Netzwerkmodell können wir diese Wirkmechanismen abbilden. Ja. Und da ist jetzt sozusagen immer die große Kritik, ja, aber ihr könnt noch immer keine besseren Prognosen machen. Warum? Wir werden nie bessere Prognosen machen können, die über ein, zwei Wochen hinausgehen, weil das System zu kompliziert ist, als dass man jemals prognostizieren wird können, was in drei Monaten ist. Warum? Weil wir ja auch Schritte setzen können. Genau. Das, was wir aber mit den Modellen jetzt sehr gut schon abschätzen können, ist, was würde Sinn machen? Ja, und jetzt wissen wir, dass ein harter Lockdown, der auch eingehalten wird, würde Sinn machen. Aber weder wollen wir das, noch können wir das mehr. Das heißt, jetzt müssen wir uns überlegen, was sind die Alternativen? Und was wir jetzt ganz gut sehen, ist, dass das Testen und Isolieren, dass das Screening und Isolieren, wenn wir es denn gemeinsam gut machen, gut funktioniert. Und ein erfreuliches Zeichen ist hier zum Beispiel, dass die positiven Tests bei gleichbleibender Testintensität in den Schulen letzte Woche zurückgegangen ist. Das heißt, wir haben plötzlich in einer Woche weniger positive Tests bei gleichbleibender Teststrategie und gleichbleibender Testzahl. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen, weil wir einfach die sonst asymptomatisch werden, besser rausfiltern können. Jetzt ist die Frage, Sie haben gesagt, Sie können so zwei Wochen vorausschauen. Wie schaut es denn aus? Werden wir bis Ostern ohne Lockdown, wäre jetzt übertrieben, aber ohne zusätzliche Maßnahmen durchkommen?
Das ist eine sehr schwierige Frage und wie gesagt, das ist die große Herausforderung und das lässt sich nicht isoliert betrachten. Ich glaube, das große Problem ist, dass sozusagen die Frage so schwierig zu beantworten ist, weil sie suggeriert, dass sie alleine für sich überhaupt beantwortbar ist. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt nach irrsinnigem Geschwurbel und nach Ausrede, es ist aber leider so kompliziert. Warum? Fakt ist, wir haben jetzt langsam steigende Zahlen und damit, ich habe es vorhin versucht zu erklären, auch eben steigende Zahlen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, können wir das anders verhindern? Ja? Und dazu muss man jetzt sagen, okay, wenn wir sehr schnell genau die richtigen Menschen impfen, nämlich die, die schwer krank werden, und das sind Menschen mit Vorerkrankungen und Menschen über 60, dann kommen wir in den nächsten Wochen und Monaten mit weniger Maßnahmen aus. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir die Inzidenzen niedriger halten, dann werden wir zumindest lokal etwas tun müssen, wenn nicht auch überregional. Und das ist eben das große Problem, dass diese Dinge, und da verstehe ich auch sowohl die Bevölkerung wie auch die Entscheidungsträger, dass das alles sehr, sehr kompliziert erscheint und natürlich auch immer undurchsichtiger wird, vor allem, weil die Entscheidungen ja auch oft dezentral getroffen werden und hier dann auch Interessen bestehen, die möglicherweise in der Gesamtsicht sich anders darstellen.
Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt so weitergeht, wie es derzeit ist, wie lange dauert es dann, bis wir härtere Schritte setzen müssen? Eben das nochmal die Frage auch auf das Osterfest betroffen. Wird es sich ausgehen, dass wir Ostern halbwegs normal feiern können oder wird es vielleicht so wieder wie letztes Jahr, wo wir dann doch ziemlich zusperren haben müssen?
Also ich glaube, ich kann so beantworten und da muss ich dann auch, da muss ich dann auch sozusagen sagen, das kann man jetzt auch fehlinterpretieren. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, wie wollen wir denn weiter umgehen? Ja? Wenn die Entscheidungsträger sagen, na gut, wir kommen bis zu einigen hundert Fällen pro Tag, pro 100.000 sozusagen aus, dann können wir das System auch noch so weiterfahren lassen. Ja? Führt aber natürlich parallel zu Schäden im Gesundheitssystem und führt zu Schäden wirtschaftlich, weil wir ja noch nicht wirklich alles aufgesperrt haben. Man könnte jetzt aus Modellsicht, und das sagen nicht nur unsere Modelle, sondern gleichlautend auch die internationalen Aussagen, und da weiß man ja mittlerweile sehr viel, es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen, könnte man sagen, naja, wenn man es jetzt schafft, mit lokalen oder auch überregionalen Maßnahmen die Zahlen drastisch zu senken, dann könnten wir sehr viel mehr aufsperren und hätten sehr viel weniger gesundheitlichen Schaden. Das heißt, aus Modellsicht müsste man sagen, schaffen wir es noch einmal, durch welche Maßnahme auch immer, die Zahl runterzubekommen. Das führt aber dann direkt natürlich wieder zu dem Punkt, ja, wie machen wir das? Sperren wir jetzt wirklich noch einmal zu? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann aus der wissenschaftlichen und Modellsicht immer nur sagen, idealerweise sollten wir weiter unten liegen, so wie zum Beispiel Deutschland, damit wir dann nach Ostern oder zu Ostern gut rauskommen. Und wie wir das jetzt lösen können, da würde dann eben zitiert werden, sagt Popper, sagt, wir brauchen einen Lockdown. Ich sage nur, wenn wir da sozusagen niedriger wären, dann wären wir sehr viel entspannter, zu Ostern, nach Ostern. Natürlich kann es eine politische Entscheidung sein, zu sagen, okay, wir haben jetzt kein wirklich extremes Wachstum. Es ist das Wachstum sozusagen langsam moderiert im Griff. Da muss ich dann aber eben auch wieder die Gegenfrage an die Entscheiderinnen und Entscheider stellen. Okay, bis zu welchen Krankenhauszahlen wollen wir das sozusagen so weiterlaufen lassen? Ist das sozusagen das, was demokratiepolitisch entschieden wird? Genau. Also das ist, man muss hier versuchen, immer wieder zu trennen. Was können wir aus Modellsicht sagen? Da gibt es im Prinzip jetzt zwei mögliche Strategien. Den jetzigen Stand und das jetzige Wachstum weiter zu moderieren mit Inkaufnahme von gewissen Hospitalisierungen oder zu sagen, wir sollten niedriger kommen. Warum? Dort kann man dann Ökonomie, Soziales, Psychologisches und Gesundheit besser unter einen Hut bekommen. Das wäre aus Modellsicht wahrscheinlich die schlauere Variante.
Die Frage ist ja auch die, letzten Sommer haben wir ganz stark davon profitiert, dass wir einen relativ unbeschwerten Sommer in Österreich, wenn man es jetzt nach heutigen Maßstäben sieht, haben konnten. Auch deswegen, weil wir damals wirklich sehr weit runtergekommen sind. Das heißt auch, einen so entspannten Sommer werden wir nur dann haben, wenn es die Impfungen sehr schnell und sehr rasch durchschlagen oder eben, wenn wir wieder mit den Zahlen weiter runterkommen würden, oder?
Ja, hier muss man eben auch zwei Dinge trennen. Also das eine haben Sie schon angesprochen, das sagen auch alle internationalen Modellstudien, alle Analysen und unsere auch. Ja, wir sollten mit niedrigen Zahlen aus Ostern rauskommen. Dann sehen wir auch im Modell, dass wir eigentlich einen relativ entspannten Sommer haben können. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist das Impfen. Das Impfen wird uns naher Sicht bezüglich der Ausbreitungsreduktion nichts bringen. Das ist eine relativ stabile Aussage, auch aus Modellsicht. Es wird uns aber sehr wohl was bringen bei der Reduktion der Krankenhauszahlen, der Intensivbettennutzung und dadurch auch bei den Sterbezahlen. Mhm. Allerdings nur dann, wenn wir die richtigen Menschen impfen. Und das sind die Vorerkrankten und die Älteren. Und jetzt können Sie sozusagen fragen, Herr Popper, wissen Sie die beste Strategie für die Lockdowns? Da kann ich Ihnen sagen, nein. Mhm. Da gibt es verschiedene Wege, die ich versucht habe aufzuzeichnen. Und das ist eine Entscheidungsträgerfrage, wie treffen wir die? Wenn Sie mich fragen, Herr Popper, wissen Sie eine gute Strategie fürs Impfen? Kann ich Ihnen sagen, ja, nachdem wir als Impfstrategie ausgegeben haben, die schwer Erkrankten zu schützen, müssen wir aus Modellsicht auch dabei bleiben, weil das Mischen von Ausbreitungsreduktion und Reduktion der Krankheitsfälle nichts bringt. Das heißt, im Falle des Impfen kann ich Ihnen eine relativ stabile Antwort geben. Hier müssen wir wirklich die Personengruppe impfen, die schwer erkrankt und stirbt. Und alle Mischungen verzögern mögliche Öffnungsschritte, die auf Basis einer Reduktion in den Hospitalisierungen beruhen.
Aber sehen Sie in Ihren Modellen die aktuellen Impfungen schon?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben jetzt gerade eine Publikation eingereicht. Es geht ja nicht nur um die Geimpften. Es gibt ja mittlerweile schon knapp 1,5 Millionen Menschen, die eine Immunisierung durch die durchgemachte Erkrankung haben.
Genau.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sich das auf die Ausbreitungsdynamik kaum bis gar nicht auswirkt, um das in Zahlen zu fassen. Dieser Effekt ist niedriger zu bewerten wie die Änderung der Mutation auf die sogenannte britische Variante. Also so in diesen Größenordnungen muss man sich das leider vorstellen. Mhm. Das heißt eben, die Ausbreitungsdynamik, die ist fast nicht, die ist beeinflusst. Wir nennen das eben Herdeneffekt, weil die Herdenimmunität ist eben noch weit entfernt.
Ja.
Und dieser Herdeneffekt ist allerdings sehr niedrig. Wir schauen uns das aber ganz genau jede Woche an. Das heißt, wir bemessen genau, wie viele Menschen haben die Krankheit durchgemacht, wie viele Menschen sind geimpft und können das eben abschätzen. Und daher wissen wir auch sehr genau, ja, den Effekt gibt es, aber der ist im Moment noch sehr niedrig. Der wirkliche Effekt des Impfens besteht mehr oder weniger ausschließlich im Moment bei der Reduktion der Krankheitsfälle. Das sehen wir jetzt auch beginnend in den Alten- und Pflegeheimen. Mhm. Das schauen wir uns auch sehr genau an und das wird sehr erfreulich in den nächsten Wochen dann auch wirklich dort passieren. Die große Gefahr ist jetzt aber, wir müssen verhindern, dass die Krankheiten sozusagen ausweichen auf die 60- bis 80-Jährigen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dort impfen und nicht dort impfen, wo wir sagen, naja, da gibt es jetzt viele Kontakte. Es ist schon der Effekt des Impfens bei jungen Menschen ist ausschließlich berechtigt nach der jetzigen Impfstrategie dort, wo wir sagen, wir müssen das System aufrechterhalten. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass im Gesundheitssystem zum Beispiel die Menschen zur Verfügung stehen, um ihre Arbeit zu machen. Dort geht es aber nicht darum, dass wir sozusagen der Schutz dieser Menschen im Vordergrund steht. Warum? Weil diese Menschen ja in den meisten Fällen nicht schwer erkranken.
Ab welcher Zahl der Impfungen kann man dann sagen, dass sich das auch auf die Verbreitung auswirkt? Ist das die Hälfte aller Österreicher oder?
Naja, können Sie sich nicht als eine Grenze vorstellen, sondern das steigt eben an. Und das schauen wir uns jetzt eben jede Woche auch ganz genau an. Und das Problem ist, diese Zahl ist sozusagen zuerst sehr niedrig und dann steigt sie, wir kennen das Wort ja jetzt schon, exponentiell an. Ne? Also das heißt, sie haben sehr lange einen niedrigen Effekt leider. 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen. Und der steigt dann irgendwann sehr schnell an. Und derzeit gehen wir davon aus, dass bei 5, 6, 7 Millionen dieser Effekt dann sehr schnell steigen wird. Und dann wirkt das auch. Nur da muss man immer, ich glaube, es ist im Moment sehr wichtig, die Erwartungshaltungen nicht unberechtigt zu schüren. Und deshalb ist mir hier sehr wichtig zu sagen, das werden wir sicher nicht vor Herbst erreichen. Da müssen wir schauen, dass wir bis im Herbst, also bis zur nächsten Schlechtwettersaison, soweit sind. Das ist aber nicht die Rolle, die sozusagen jetzt im ersten, zweiten Quartal und auch im dritten Quartal das Entscheidende ist. Jetzt ist das einzige Ziel, die Menschen zu schützen, die schwer erkranken und sterben. Und deshalb macht auch die Impfpriorisierung in dieser Ausprägung eben den meisten Sinn und deshalb wurde sie auch so beschlossen. Und alle Aufweichungen sind sozusagen eigentlich kontraproduktiv. Warum? Nicht, weil ich jetzt pro oder contra für irgendwas bin, sondern es ist einfach nur so, dass sich dadurch die Öffnungsschritte verzögern.
Mhm. Können Sie vielleicht noch zum Abschluss sagen, welche Maßnahmen sich rückblickend am meisten bewährt haben? Waren das die Masken? War das eben der Lockdown? War das der Lockdown in den Schulen, dass die Schulen geschlossen waren? Kann man das irgendwie jetzt ein bisschen im Rückblick sagen, was sich am meisten bewährt hat?
Ja, das wäre sozusagen die coolste Sache, wenn man das sehr einfach und sehr genau sagen könnte. Ich glaube, das sind zwei Dinge. Wir sind da ein bisschen die Falschen oder ich bin ein bisschen der Falsche. Es gibt sehr gute Studien zur Bemessung von Maßnahmen. Und hier muss man halt sagen, alle Maßnahmen, die sich als wirksam erwiesen haben, sind in der Kombination eine gute Sache. Ja? Mhm. Also beginne bei den Masken über natürlich Kontaktreduktion ein bisschen zum Lockdown, haben natürlich gewirkt. Wie stark, da werden sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch sehr lange damit beschäftigen und das ist ja teilweise eine quasi religiöse Diskussion geworden. Im zweiten Schritt muss man aber auch, und das glaube ich, muss man jetzt auch immer mehr in der gemeinsamen Diskussion ins Zentrum stellen, man muss immer beide Dinge bewerten. Das heißt, hat es sich bewährt in der Frage der Reduktion der Ausbreitung? Und Punkt zwei ist, wie stark hat es unser Land, unsere Bevölkerung, uns Menschen belastet in psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, arbeitsplatztechnischer Sicht? Und das muss man jetzt langsam irgendwie beginnen, auch gemeinsam auf eine Diskussion zu bringen. Und hier muss man auch das Gemeinsame in der Wissenschaft in den Fokus setzen. Denn ich glaube, wir müssen jetzt wirklich aufhören, uns gegenseitig Schuld zuzuweisen und zu sagen, das ist Schuld und der ist Schuld und diese Strategie war gemein. Man muss hier vernünftig und evidenzbasiert gemeinsam diskutieren. Und man muss auch diese beiden Sichtweisen jetzt ins Zentrum rücken. Das heißt, was hat wie gut funktioniert? Und zwar nicht nur im Sinne der Ausbreitungsreduktion, sondern auch in einer Minimierung des Schadens für andere Lebensbereiche.
Und da haben wir noch länger eine Herausforderung, also wird auch der Sommer nicht ganz frei von irgendwelchen Einschränkungen sein. Herr Popper, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich glaube, dass der Sommer sehr viel besser wird, als wir es uns jetzt vorstellen. Und da bin ich ganz guter Dinge, aber wir werden da auch noch nicht alle Probleme gelöst haben. Wir haben noch viele Aufgaben für den nächsten Herbst.
Danke vielmals.
Danke, wieder.
Na, dann hoffen wir, dass Popper recht behält. Die unklare Corona-Situation hat jedenfalls leider erneut das Nova Rock Festival in Nickelsdorf gestoppt. Das hat heute Ewald Tatar, Chef des Konzertveranstalters Barracuda Music, unserer Musikexpertin Brigitte Schokert mitgeteilt. Und er spart dabei auch nicht mit Kritik an der Regierung. Das ganze Interview mit Tatar lest ihr auf www.kurier.at. Headliner bei der letzten Ausgabe des Nova Rock 2019 waren übrigens die Ärzte. Die deutsche Punkband hat die Corona-Zeit jetzt dafür genutzt, wieder mal ein neues Album herauszubringen, in dem sie auch die Pandemie musikalisch verarbeiten. Hell heißt es und das wäre auf Deutsch ja sehr positiv, man kann es natürlich auch Englisch lesen, also die Hölle. Aber so weit wollen wir mal nicht gehen. Daher hören wir jetzt die neueste Single, Achtung Bielefeld, in dem es um die Langeweile geht.
Denn was du Langeweile nennst, ist etwas, was du gar nicht kennst. Nichts tun macht dich nervös, nichts tun ist unseriös. Ich langweile mich gern, das musste ich auch erstmal lernen.
Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gleich auf Spotify, Fire oder Apple Podcasts. Und wenn ihr noch mehr Nachrichten wollt, hört mal rein in Kurier to Hear, wo wir 10 ausgewählte Kurierartikel jeden Abend für euch einlesen. Mir bleibt zu sagen, bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.
Was ist denn daran so verkehrt? I have a dream, long while extreme, da kann ich's zur Perfektion bringen. Ich genieße es so sehr, warum erzähl ich dir nachher? Im Moment bin ich noch viel zu faul zum Singen. Langeweile nennst, ist etwas, was du gar nicht kennst. Nichts tun macht dich nervös, nichts tun ist unseriös. Ich langweile mich gern, das musste ich auch erstmal lernen.
Wer sich langweilt, verschwendet sein Leben. Deshalb musst du es dir auch permanent geben. Für die meisten ist nichts tun eine viel zu große Bürde. Aber ich denke, dass eine Mutter in Aleppo sich auch ganz gern mal langweilen würde.
Denn was du Langeweile nennst, ist etwas, was du gar nicht kennst.
Nichts tun macht dich nervös. Nichts tun ist unseriös. Ich langweile mich gern. Das musste ich auch erstmal lernen. Darum lasst uns alle Langweiler werden. Und schon herrscht wieder Frieden auf Erden. Ich möchte, dass ihr mit mir sprecht. Langeweile ist nicht schlecht. Sie ist eigentlich ganz schön. Guten Tag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, nur nicht zu bald.